Hallöchen Basti, ich bin gerade auf dem Weg ins Kino und habe mir gerade deine Nachricht angehört und dachte mir, ich knüpfe mal direkt an und mach mal direkt weiter. Du sagst ja, dass du auch jetzt Lea trotz Schwierigkeiten irgendwie auch abschließend besprochen hast und ich springe einfach mal direkt weiter und mach mit Han Solo weiter. Die dritte wichtige Rolle da in diesem Trio, in diesem HeldInnen-Trio mit Luke Skywalker, Prinzessin Leia und eben Han Solo. Auch legendär gecastet. Natürlich Harrison Ford, der diese Rolle, glaube ich, auch verbessert. Der mehr rausholt, glaube ich, als da auf dem Papier irgendwie auch stand. Der es schafft auch diesen Banditen, diesen Haudegen, diesen eigentlich zwielichtigen Han Solo, glaube ich, viel, viel, viel sympathischer rüberbringt, als der vielleicht auch auf dem Papier veranlagt war. Aber natürlich auch ganz, 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 ganz wichtig ist bei der ganzen Sache. Natürlich auch wichtig ist Chewbacca, sein Co-Pilot. Das war ja so legendär, dass die Geschichte ist ja, dass George Lucas immer mit seinem Hund irgendwie durch die Gegend gecruised ist, der Hund auf dem Beifahrer sitzt und da kam dann halt die Idee für dieses Duo, für Chewbacca als Co-Piloten, diesen Hundersatz quasi. Und Han Solo, so ich auch schon alles gesagt, was man, glaube ich, über den sagen kann, aber ich finde es ganz gut, den vielleicht auch nochmal in so ein paar eigene Worte und Sätze zusammenzufassen, um ihn vielleicht auch zu greifen und das Offensichtliche vielleicht dann doch nochmal ein bisschen auszusprechen. Aber wie schon gesagt, so ein Bandit ist er ja eigentlich, der eben mit Harrison Fords Charme und diesem Charmebolzen irgendwie auch nochmal, glaube ich, anders rüberkommt, als er vielleicht auch ursprünglich geplant war. Mir wahrscheinlich auch irgendwie einen Bausparvertrag verkaufen könnte mit seinem Grinsen, mit seiner Art. Mit dem würde ich, glaube ich, auch mitziehen und mitgehen und gleichzeitig aber irgendwie auch klasse, wie es ja auch schon im Drehbuch veranlagt ist, so dass er ja eigentlich auch großspuriger auftritt, als er eigentlich ist, ne? That Piece of Junk mit seinem Millennium Falcon, auch legendär natürlich, so legendär, dass der natürlich dann auch bei den Disney Sequels wieder auftauchen musste, keine Frage. Aber ich finde das ganz spannend. Ich glaube, ich war nie der große Han Solo Fan. Mir war das, glaube ich, immer ein bisschen. Ich mag's, wenn die Verhältnisse sehr klar sind. Deswegen tendiere ich da eher zwischen Luke und Obi-Wan. Ich brauche da nicht den egoistischen Opportunisten, der er ja auch irgendwie ist, ne, der ja eigentlich auch nur auf die gute Seite irgendwie gezogen wird, weil das Geld irgendwie stimmt und eine Prinzessin wahrscheinlich sehr reich ist und sich bedanken wird, wenn sie gerettet wird. Und der ja nicht so wie Luke der Idealist ist, der in den Kampf zieht, weil es das Richtige ist. Zumindest nicht offensichtlich. Ne? Natürlich steckt da auch irgendwo in dieser Schale ein sehr guter Kern. Und auch da ist ein Harrison Ford, glaube ich, in der Lage, diesen Drehknopf höher zu drehen, als der eigentlich veranlagt war. Aber ich war nie und werde es, glaube ich, auch nie der große, der leidenschaftliche Han Solo-Fan. Das ist nicht unbedingt meine Figur, aber natürlich sehr, sehr schön, um auch ein Gegengewicht zu dem idealistischen Luke Skywalker zu sein, um auch eine Prinzessin Leia herauszufordern, um so eine gewisse Wildcard irgendwie auch zu sein in diesem ganzen Konstrukt, um diese einfachen Verhältnisse oder klaren, einfach ist vielleicht auch das falsche Wort, diese klaren Verhältnisse von Gut und Böse mal ein bisschen aufzubrechen und da mal ein bisschen rumzurühren und eben auch zu sagen so, ey, wir erzählen jetzt hier gerade, wir zeigen jetzt den Kampf Gut gegen Böse, aber es gibt da draußen in dieser Galaxie halt eben auch andere Rollen, andere Figuren, andere Beziehungen zum Imperium und auch zum Status Quo und die vielleicht auch sagen so, ist nicht ideal, aber man kann sich schon irgendwie damit arrangieren. So, also ne, die Probleme von Han Solo sind ja eher Probleme, die Jabba the Hutt und irgendwelche alten Schulden und diese Geschichten und alte Schmuggeljobs, die schiefgelaufen sind, als jetzt zu sagen, naja, mich stört, dass da jetzt irgendwie dieser Imperator am Werk ist und die Demokratie war irgendwie besser. So, das ist der Kampf, den Luke Skywalker kämpft. Aber Han Solo, der wurschtelt sich da so durch und ist im Zweifel, so wie wir das hier sehen, eher auf der Seite der Guten unterwegs, aber muss da vielleicht auch noch mal ein bisschen aus seiner mit seiner harten Schale ein bisschen aufgeweicht werden. So, und das können unsere Figuren dann ja doch auch bewirken. So, ich glaube, so ein Obi-Wan und die Macht ist versucht da alles so wegzubügeln, aber ich glaube, das lässt ihn auch nicht so ganz kalt, zumindest nicht ganz so kalt, wie er das nach außen hin gibt. Und also Harrison Ford wirklich absolut perfekt gecastet. Ich lese mich gerade, während wir das hier machen, Carrie Fisher hat 3 Biografien geschrieben, wenn ich das richtig gelesen habe. Ich lese mich gerade durch die letzte, die sie geschrieben hat, The Princess Diarist, wo sie, die ist, glaube ich, 3 Wochen vor ihrem Tod rausgekommen, also irgendwie, glaube ich, Ende 2016 oder so. Und oder 17 sogar, war das nicht sogar rund um den Release von Last Jedi, ich müsste da nochmal nachgucken, aber auf jeden Fall ist die eben sehr nah an ihrem Tod rausgekommen. Und da berichtet sie eigentlich, ich glaube, auch sehr, sehr ausführlich. Also ich lese mich da gerade noch so durch, aber es geht halt hauptsächlich um die Zeit vom ersten Star Wars, von den Dreharbeiten. Sie hatte eine Affäre, beziehungsweise er hatte auch eine Affäre mit ihr. Also Harrison Ford und Carrie Fisher hatten während der Dreharbeiten zum ersten Star Wars eine Affäre, während Harrison Ford verheiratet war. Das hat sie da so ein bisschen nochmal reflektiert. Ich komme jetzt zu dem Teil, wo sie tatsächlich ihre Tagebücher, glaube ich, aus der Zeit nochmal irgendwie durchgeht, beziehungsweise halt als Teil des Buches nochmal so publiziert. Erstmal ging es so um die damalige Gegenwart, also die Publikationsgegenwart, als das rauskam und so. Also super spannend. Also es ist echt interessant, weil es eben auch so aus biografischer Sicht interessant ist, wie die alte Carrie Fisher über die junge und naive Carrie Fisher und auch über diese Zeit und über diese Affäre nachdenkt. Und sagt sie natürlich auch so, mit irgendwie 19 unerfahren und der ersten großen Filmrolle bewaffnet, so, da ist die Harrison Ford halt auch verfallen, ne? Und ich meine, das ist ja, das ist halt, also Harrison Ford war in den 80ern der Filmstar, der Mann, der Typ. Und das ist natürlich hier, also hier finden wir die Grundlage, ne? Also nach Han Solo 2-mal, dann natürlich Indiana Jones und hier Blade Runner und da gibt's halt auch noch ein sehr interessantes Video, das habe ich vor Ewigkeiten gesehen, als es rauskam, vom, ich glaube, Pop Culture Detective, wo es halt eher so ein bisschen über diese Übergriffigkeit als Romanze, ist, glaube ich, auch so das Stichwort, wo halt so gezeigt wird, dass Harrison Fords Figuren gerade in den 80ern halt wirklich sehr, 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 sehr schwierig sind. Weil sie halt immer sehr übergriffig den Frauen gegenüber sind. Ne? Also das, was uns da als Romanze verkauft wird, ist halt sehr starkes, also ist halt sehr toxisches und sehr, sehr starkes, also sehr schwieriges Verhalten. So ein Nein wird nicht akzeptiert und so weiter. Ne? Also und das sehen wir dann, glaube ich, mehr bei Empire auch, wo die beiden dann ja auch eine Romanze im Film, also nicht Harrison Ford und Carrie Fisher, sondern Leia und Han Solo, dann ja auch zusammenkommen, so, und das ja auch eine, ne, das ist ja immer unter dieser, das ist die Männlichkeit und das ist, die Frau muss erobert werden und das kann Harrison Ford natürlich ganz besonders gut und das, diese Grundlage wird halt hier gesetzt, so. Ich glaube, hier ist das jetzt noch nicht ganz so krass und noch nicht ganz so schlimm, aber so dieses machohafte, toxische Männlichkeit, so, das kommt hier halt, also das ist auch ein Wesenszug von Han Solo. Vielleicht ist es auch einer der Gründe, warum ich ein bisschen schwierig oder eher Schwierigkeiten mit der Figur habe. Aber das muss halt auch erwähnt werden. So, das ist halt ganz wichtig, ganz wichtiger Aspekt dieser Figur. So, und auch in die Popkultur so eingegangen natürlich. Aber da kommen wir, glaube ich, dann später noch mal ein bisschen drauf zu sprechen, auch wenn wir bei den Disney-Sequels und so ankommen. Dass das vielleicht auch mal ganz gut sein kann. Also wenn die Fans immer zu irgendwas zurück wollen von Star Wars und meistens auf die Originaltrilogie schauen, so, dann werde ich da auch mal ein bisschen hellhörig, so, wenn es irgendwie darum geht, so die guten alten Zeiten, so, wo Männer noch Männer sein durften und so ein Scheiß, ne? Also auch eine Sache, die durchaus im aktuellen Diskurs bei Star Wars mitschwingt, sagen wir es mal so. Genau, was du auch erwähnt hast mit Han Solo, was ich auch noch erwähnen wollte, so diese Casting-Geschichte, ich hatte ja diese Doku geguckt, Empire of Dreams, und das war halt eben George sehr wichtig, auch absolut legendär und also auch grundlegend so für Blockbuster, das Prinzip, junge, unbekannte Leute in den Hauptrollen zu casten und die dann so ein bisschen von größeren Stars einzuklammern. Ne? Das war ja dann auch ein Jahr später, also kam ein Jahr später raus, aber wurde ja auch schon parallel gedreht hier die Superman-Geschichte, wo man Superman und Lois Lane mit eher Unbekannten gecastet hat, aber dann eben Gene Hackman als Lex Luthor gewählt hat, um Marlon Brando als Supermans Vater, Jor-El, also um da so die Star-Power halt eben in solche Rollen zu legen. Und das war George Lucas auch wichtig. Der wollte eigentlich eben nicht mit Harrison Ford arbeiten, wie du gesagt hast. Der hat bei American Graffiti schon mitgespielt und war George Lucas eigentlich zu bekannt dadurch. American Graffiti war ja auch ein großer Erfolg, weswegen er ja eben auch den Star Wars machen konnte und auch Geldmittel schon zur Verfügung hatte, die er da reinpumpen konnte. Und das war ihm eigentlich, der war ihm eigentlich zu bekannt und zu verbraucht quasi. Und du hast recht, dann hat er da beim Casting halt die ganze Zeit, glaube ich, auch den Han Solo gelesen, um die anderen Casting, also um das Casting zu begleiten und die anderen Rollen zu finden. Und dann hat man irgendwie doch auch gemerkt, so ja, nee, das ist der, da müssen wir den Han Solo auch nicht länger suchen, den haben wir schon. So, nehmen wir ihn doch. Und genau, also Harrison Ford eben untrennbar von dieser Rolle. Und eben auch, wie du sagst, wie ich auch finde, irgendwie sehr schön auch, wie er so mit diesem ganzen Star Wars, mit dieser Legacy irgendwie umging. So, ich glaube, den mussten sie ja auch echt in die Disney-Sequels tretend und schreiend irgendwie ihm den Vertrag irgendwie anbieten, weil der ja eigentlich komplett durch war. Der wollte ja schon bei Return of the Jedi eigentlich sterben, weil er einfach auch durch war mit dem Ding so. Und ich glaube, auch eine gesunde Distanz dazu hatte. Und ich glaube auch deswegen eher vielleicht noch mehr als die anderen beiden, als Mark Hamill und auch Carrie Fisher, glaube ich, irgendwie das geschafft hat, sich auch davon zu lösen und nicht nur als Han Solo in die Geschichte, in die Filmgeschichte einzugehen, sondern es eben auch geschafft hat, noch weitere Rollen, ähnlich ikonische Rollen, legendäre Rollen auch zu finden und auszufüllen. Ich glaube, das kommt auch daher, dass er der ganzen Sache vielleicht nicht ganz so. Ich meine, er war auch der Älteste, ne, von den dreien, muss man auch dazu sagen. Also Mark Hamill und Carrie Fisher waren wirklich noch jung. Ich glaube, Carrie Fisher 19. Ich weiß nicht, wie alt Mark Hamill war, aber wahrscheinlich auch nicht viel älter. So Anfang 20 vielleicht. Und ich glaube, Harrison Ford, der ja auch so sein Stardom eben erst in seinen 30ern gefunden hat, glaube ich, auch nochmal, also so, ne? Wir beide sind halt so Anfang, Mitte, aber auch, wir haben auch eine 3 vor der Zahl. Und ich glaube, das ist dann auch nochmal gesünder, als eben so Anfang 20 zum Weltstar zu mutieren. Und deswegen hat er das, glaube ich, auch ganz gut geschafft. Ich finde, es gibt sehr viele großartige Sachen, die Harrison Ford auch gemacht hat später. Und da gibt's halt so einen Skit, was er mit Conan O'Brien zusammen gemacht hat. Und da der Jordan Schlansky als größter Star Wars-Fan ihm da sein Lego-Sternzerstörer oder Millennium Falcon, glaube ich, irgendwie anbietet, damit er den signiert mit irgendwie, weiß ich nicht, 1200.000 Teilen. Und Harrison Ford halt sehr ungeschickt, in Anführungszeichen, das Ding durch die Gegend wirbelt. Also solche Nummern sind da wirklich draus entstanden. Und ich glaube eben, dass eine sehr gesunde Portion in diesem Umgang irgendwie auch mit der ganzen Sache ist. Und vielleicht hat Harrison Ford auch das geschafft, was George Lucas eben nie geschafft hat, sich eben auch davon zu lösen. Also er ist halt von Star Wars auch weggekommen. Und ich glaube, George Lucas halt nie so richtig. Ne? Der hat es immer wieder versucht, aber er wurde halt immer wieder zurückgeholt quasi. So dieser Ruf zurück zu Star Wars. Der hat es halt nicht geschafft zu widerstehen irgendwie. Und musste dann ja noch seine Prequels machen und war dann ja auch immer noch in diesem ganzen drumherum beschäftigt. So, und ich glaube, Harrison Ford hat es einfach geschafft, der ganzen Sache auch wieder zu entkommen. So, und also vielleicht noch als Abschluss so zu Han Solo. Obwohl ich, wie gesagt, nicht der größte Fan bin von ihm hier, alles sehr rund, funktioniert alles in dieser Form sehr, sehr gut. Wie gesagt, ich meine mich jetzt eben auch zu erinnern, dass das hier auch alles noch nicht ganz so toxisch irgendwie war. Natürlich so in einem ähnlichen Versatzstück gearbeitet hat, wie eben auch die Prinzessin, die gerettet werden muss, und eben der herzensgute, naive Jüngling, der als Held in die Welt hinauszieht, so haben wir eben diesen sympathischen, unsympathischen, diesen verschmitzten Banditen, der eben zuerst schießt, ne? Auch ganz wichtig eigentlich. Also so wurde er ursprünglich eingeführt. Ich glaube, eine Szene, die auch da wieder mit so dem Blick auf George, also diese Szene, dieses Rumbasteln an der Szene, sagt halt viel mehr über George aus, als jetzt irgendwie über Star Wars oder über die Szene selbst. Im Endeffekt, who fucking cares? Also, dass das so ein Riesending gemacht wurde, ist halt auch wieder so, weiß ich nicht, ist halt irgendwie auch so, ja, ich verstehe, was George da, glaube ich, vorhat. So, das ist, ich glaube, der wollte da einfach seine Figur ein bisschen runder machen, ein bisschen abschwächen, so die Ecken und Kanten ein bisschen wegnehmen, was ja auch okay ist, finde ich. So, weil er da, glaube ich, auch noch nicht so ganz wusste, wohin mit dem, was noch aus dem werden sollte. So, und vielleicht eben auch mit der Erkenntnis, dass ein Harrison Ford, weißt du, der ist halt eher auf der sympathischen Seite als auf der unsympathischen Seite. Und dieses, dass George das irgendwie ein Dorn im Auge war, dass ausgerechnet Han Solo da irgendwie kaltblütig den Kopfgeldjäger, den Greedo erschießt, weil der ihm zu dicht auf den Fersen ist, das macht halt, glaube ich, im Kontext der restlichen Trilogie einfach irgendwie weniger Sinn. So, und ich glaube, dass er da eben diesen Bedarf, dieses Gefühl hatte, das halt nachträglich irgendwie nochmal ein bisschen abzuschwächen. Natürlich ist das albern, natürlich ist keine der Lösungen in irgendeiner Form zufriedenstellend. Es ist auch totaler Quatsch, eben die Szene mit Jabba the Hutt da irgendwie reinzubringen, weil auch da war irgendwie die Geschichte ja ursprünglich, dass eben Jabba auftauchen sollte, von einem Schauspieler gespielt wurde, das dann eben, glaube ich, per Stop-Motion oder so irgendwie ersetzt werden sollte, weil er auch noch, glaube ich, gar nicht zu dem Zeitpunkt wusste, wer oder wie oder was Jabba irgendwie ist. Und das einfach nicht fertig wurde. So, da war er irgendwie mit den Effekten unzufrieden. Das war angelegt, aber nicht fertig. So. Und dann hat man eben die Szene mit Greedo. Ich glaube auch, dass das seine Frau, dass das Marsha heißt sie, glaube ich, auch tatsächlich. Neulich auch nochmal ein schönes Video zu ihr gefunden. Aber dass sie, glaube ich, irgendwie dann auch gesagt hat, ey, weg mit der Szene. Und wir können ja Greedos, der redet ja eh nur Quatsch. Also wir können ihm halt in die Untertitel den Part, also die Erklärung reinschreiben. Also da können wir halt Jabba reinbringen und das können wir halt abrunden. Wir brauchen die Szene halt nicht. Und umso blöder, die dann wieder reinzuholen. Auch da, was ich auch irgendwie gehört und gelesen habe, so viel, viel geiler in Return of the Jedi, ihn das erste Mal zu sehen und auch so diesen, ja, jetzt haben wir schon, weißt du, in Episode 4 von Jabba the Hutt was gehört und in Episode 6 können wir ihn dann das erste Mal sehen und da ist der Palast und das wird ja dann auch alles sehr mystisch und also das ist ja eine große Überraschung, wer denn eigentlich dieser Jabba ist. Und da kann ich mich halt damals auch dran erinnern, als ich das erste Mal ohne Special Edition halt gesehen habe, ich war halt schockiert, dass das halt so ein riesen, ekliger, fetter Megawurm war. So, dass das jetzt irgendwie, also das spricht ja eben auch Bände, ja, dieser reiche Typ, der halt irgendwie da in seinem Palast sitzt und sich da bespaßen lässt ohne Ende und dabei immer dicker und größer wird, so dass das spricht halt viel mehr Bände als dieser schlechte CGI-Jabba, der da irgendwie dem Han Solo da irgendwie auch noch auf den Schwanz tritt. Das ist halt Blödsinn. Aber um das nur zu Ende zu bringen, so ich kann halt verstehen, dass George da irgendwie Ecken und Kanten im Sinne von eine vielschichtige Figur, sondern halt Dinge gesehen hat, die dann im Zuge der Sequels, also Episode 5 und 6 dazu kamen, die ihm dann halt nicht mehr gefallen haben. Das kann ich absolut sehen. Das macht irgendwie wenig Sinn, diese Szene, dass Han Solo dann irgendwie noch so drauf ist und auch, also ja, auch da verkaufst du natürlich weniger Spielzeug, wenn so Han Solo irgendwie kaltblütig durch die Gegend mordet. Und ja, natürlich tun sie das ständig, wenn sie auf Stormtrooper schießen und ständig, wenn sie da in ihren Millennium Falcon irgendwelche X-Wing abschießen. Aber ich glaube, die Szene war dann einfach irgendwie auch nochmal deutlicher so, die halt eine Facette von Han Solo gezeigt hat, die George dann, glaube ich, so nach hinten raus irgendwie nicht gefallen hat. Kann man drüber streiten und ja, das ist eine Facette, die in Han Solo irgendwie drin ist. Ich bin mittlerweile auch einfach total müde, darum zu streiten. So irgendwo finde ich auch dieses so, beide schießen irgendwie gleichzeitig oder keine Ahnung, was ist ja auch irgendwie, also ich sag ja, so die technische Umsetzung ist halt auch irgendwie, ist auch eher so ein Problem, aber ich bin damit auch mittlerweile irgendwie fein. So, das ist dann, also es ist halt wie es ist. Es ist halt eher, also ich finde es halt eher spannend, um George Lucas damit besser zu verstehen, als jetzt den Film irgendwie runder zu machen, so im Gegenteil. Naja, so, jetzt habe ich auch schon wieder 20 Minuten hier voll gemacht. Ich dachte, ich bin schon zu Ende. Ich muss jetzt auch mal gleich hier ins Kino. Nicht, dass ich meinen Film verpasse. Bin mal gespannt, was du so zu Han Solo sagst. Und ich stimme dir voll und ganz zu, dass wir, du machst jetzt noch Han Solo und dann würde ich vielleicht nochmal versuchen, danach schon ein Fazit irgendwie anzusetzen. Weil ich glaube, dass alles, was man noch besprechen könnte, was uns vielleicht später nochmal wieder einfallen könnte, auch Sachen sind, die wir bei den Fortsetzungen, also über, falls wir es nochmal wollen, über Tricktechnik, werden wir da garantiert ja auch nochmal sprechen. Ich glaube, dass wir dann eben auch uns Richtung Ausgang bewegen können und das Ding dann abrunden können und diese Staffel dann auch langsam abschließen können. Genau, in diesem Sinne bin ich sehr, sehr gespannt, was du zu Han Solo sagst, auch wie du ihn so findest und einordnest. Und ich springe dann jetzt mal ins Kino. Tschüssi!